Also, stell dir mal vor, du nimmst die absolute in sich ruhende Stille des Zen-Buddhismus und vermischst das dann mit so einer radikalen modernen Kunsttheorie. Und aus diesem wilden Gemisch baust du dann quasi eine apokalyptische Revolution gegen unsere gesamte moderne Gesellschaft.
Ja, das klingt erstmal völlig absurd, oder?
Total. Aber genau dieses extrem komplexe und streckenweise wirklich sehr düstere Gedankenexperiment schauen wir uns heute in unserem Deep Dive genauer an.
Genau, und wir haben dafür eine Quelle, die es echt in sich hat.
Richtig. Wir tauchen heute ab in eine Sammlung von sehr, sehr dichten philosophischen Notizen aus dem Jahr 2026, genauer gesagt vom 15. Mai. Und wir haben dazu noch Exzerpte aus einem sogenannten Wachsamkeitskomitee-Wörterbuch.
Ja, was für ein Name, oder?
Absolut. Und dieser Text, der versucht, unsere Realität nicht nur zu kritisieren, sondern er will sie gedanklich wirklich komplett neu bauen.
Von Grund auf. Und wenn man sich auf diesen Text mal einlässt, dann merkt man auch wahnsinnig schnell, der macht keine Gefangenen.
Nie, gar nicht.
Also der Autor verschmilzt hier spirituelle Traditionen mit einer wirklich knallharten, fast schon architektonischen Vision. Im Zentrum steht da der Versuch, diese berühmte Idee der sozialen Plastik,
Ah, von Joseph Beuys, richtig.
genau, dieses Konzept von Beuys, das wird hier durch die Linse des Zen-Buddhismus radikal weitergedacht.
Okay, aber bevor wir uns ansehen, wie diese Gesellschaft da jetzt genau umgestaltet werden soll, müssen wir kurz eine extrem wichtige Grenzziehung machen. Also ein kurzer Realitätscheck für dich, wenn du uns gerade zuhörst.
Sehr wichtig, ja.
Die Quellen, die wir heute hier vorliegen haben, die nutzen eine massiv politisierte und radikale Sprache. Also die aktuelle Realität wird dort unter anderem als BRD-Regime bezeichnet oder als Vorhölle und in einem ganz extremen Fall sogar als Konzentrationslager.
Ja, das sind echt heftige Begriffe.
Absolut. Und deswegen ganz klar, weder ich noch wir als Show teilen diese radikalen Ansichten in irgendeiner Form. Wir machen uns diese Terminologie auch absolut nicht zu eigen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir schlagen uns hier auf gar keine politische Seite. Unsere Aufgabe ist es heute wirklich nur, dieses geschlossene Weltbild analytisch zu sezieren. Wir wollen quasi verstehen, was ist die innere Logik und die Mechanik dahinter. Wir betrachten das einfach als ein architektonisches Konstrukt von außen.
Genau, diese analytische Distanz ist hier auch wirklich entscheidend, um überhaupt zu erkennen, was auf dieser theoretischen Ebene da eigentlich passiert. Der Text versucht nämlich, Spiritualität, Kunst und eben diese absolute Systemablehnung zu so einem neuen Werkzeugkasten für die Gesellschaft umzuschmieden.
Okay.
Und der Autor nennt dieses fundamentale Baukonzept für die neue Gesellschaft den Polit.
Den Polit. Das klingt jetzt erstmal einfach nach normaler Politik.
Ja, denkt man im ersten Moment, aber es meint hier etwas viel Tieferes. Also es ist eine Struktur, die sich aus den drei klassischen Säulen des Zen-Buddhismus zusammensetzt. Die werden hier aber völlig neu aufgeladen.
Okay, also lass uns diese Architektur mal so Schritt für Schritt auseinandernehmen. In der klassischen buddhistischen Lehre haben wir ja Buddha, Dharma und Sangha. Fangen wir am besten beim Fundament an, also dem Dharma.
Gute Idee.
In den Notizen wird es ja als die transzendentale Wirklichkeit beschrieben.
Genau.
Also ein seelisch-geistiger Zustand absoluter Stille, in dem Chaos und Ordnung irgendwie organisch in Harmonie nebeneinander existieren. Diese formbare Plastik, also die Gesellschaft oder die Welt, die kommt hier völlig zur Ruhe.
Ja, man kann sich das am besten als einen Raum der ultimativen Potentialität vorstellen. In diesem Zustand des Dharma sind jegliches vorurteilshafte Ego und alle egoistischen Zwecke komplett ausgeschlossen.
Also quasi ein Nullpunkt.
Richtig, aber eben nicht im Sinne von Leere oder dass da gar nichts ist, sondern im Sinne eines perfekten Gleichgewichts. Und nur aus diesem Gleichgewicht heraus kann überhaupt erst gehandelt werden.
Ah, okay.
Weil der Text sagt ganz klar, solange das Ego noch irgendwie mit reinspielt, wird jede Formung der Gesellschaft unweigerlich wieder zu neuen Zwängen führen.
Verstehe. Also ein Raum der totalen Möglichkeit, der aber eben erst betreten werden muss. Und da kommt dann wahrscheinlich die zweite Säule ins Spiel, oder? Der Buddha.
Genau.
Der Text wirft ja hier extrem mit schweren philosophischen Begriffen um sich. Da ist dann plötzlich die Rede von einer transzendenten Entelechie.
Ja, das ist ein ziemlicher Brocken.
Und von total existierender Individualität. Ich meine, wenn ich Aristoteles da richtig im Kopf habe, beschreibt dieses Entelechi doch den Zustand, wenn etwas sein inneres Ziel oder sein volles Potenzial erreicht hat, oder?
Richtig, ja.
Also wie so eine Eichel, die zur Eiche wird. Aber warum benutzt ein Text, der sich eigentlich auf Zen stützt, jetzt auf einmal so antike griechische Philosophie?
Das ist eigentlich ein echt brillanter Schachzug von dem Autor, um seine Idee irgendwie greifbar zu machen. Im traditionellen Verständnis könnte man ja meinen, Erleuchtung bedeutet, dass man sich von der Welt abwendet. Aber der Text sagt hier explizit, dass kein unüberwindlicher Rest von Transzendenz irgendwie außen vor bleiben darf. Das Göttliche soll vollständig in das menschliche Ganze einziehen.
Ah.
Also diese transzendente Entelechie bedeutet, das Individuum verwirklicht seinen höchsten spirituellen Zustand eben nicht irgendwo in einer Höhle im Himalaya, sondern es verkörpert ihn physisch und aktiv hier und jetzt, mitten in der Gesellschaft.
Das Höchste wird also quasi auf die Erde geholt.
Ganz genau.
Und wer das schafft, der wird dann in diesem System zum Buddha. Aber gut, ein einzelner, erleuchteter Mensch baut ja jetzt noch lange keine neue Gesellschaft auf.
Nee, dafür braucht es dann eben die dritte Säule, die Sangha.
Richtig. Traditionell ist das ja eigentlich einfach nur die Gemeinschaft der Meditierenden. Aber hier bekommt die auf einmal so einen unglaublich aktiven, fast schon militanten Anstrich. Der Text nennt diese Gruppe ja das Wachsamkeitskomitee.
Ja, weil diese Gemeinschaft der Leute, die sich zu diesem Weg bekennen, die sitzt in dieser Vision eben gerade nicht passiv auf dem Meditationskissen.
Nee, ganz offensichtlich nicht.
Die hat eine, was der Text kunstrevolutionäre Intentionalität nennt.
Wow, okay.
Das Ziel dieses Komitees ist es nämlich, aktiv in das lebendige Ganze, also in unsere Gesellschaft einzugreifen. Und zwar genau mit den Eigenschaften, die wir vorhin beim Dharma besprochen haben. Selbstlos, ichlos und paradoxerweise bewegungslos. Womit hier aber so eine innere Unerschütterlichkeit gemeint ist.
Weißt du was? Wenn ich mir dieses Zusammenspiel dieser drei Säulen so ansehe, dann wirkt es auf mich wie so ein spirituelles Avantgarde-Start-up.
Haha, okay, wie kommst du darauf?
Naja, schau mal. Das Dharma ist die große absolute Unternehmensvision. Dieser makellose Raum der Möglichkeiten.
Mhm.
Der Buddha ist dann quasi der voll realisierte Gründer, der diese Vision bis in die letzte Zelle verstanden hat. Und die Sangha, dieses Wachsamkeitskomitee, das ist die Taskforce. Das sind die Leute, die auf die Straße gehen und die eigentliche harte Arbeit an der Gesellschaftsstruktur erledigen.
Das ist eigentlich ein großartiger Vergleich, ja.
Aber wie genau sieht diese Arbeit denn aus? Also was ist das Werkzeug von dieser Taskforce, wenn die die Welt als soziale Plastik formen wollen? Die können ja nicht einfach nur da sitzen.
Nee, ihr primäres Werkzeug ist Karuna.
Karuna?
Genau, das ist Sanskrit und wird meistens einfach mit Mitgefühl übersetzt. Aber der Text grenzt das hier extrem scharf ab. Es handelt sich um ein tätiges, also ein aktives und ausdrücklich ein nicht moralisches Mitgefühl.
Nicht moralisch?
Ja, und dieses Mitgefühl entspringt direkt aus der sogenannten Prajna-Weisheit.
Da muss ich jetzt kurz einhaken. Was genau bedeutet hier bitte nicht moralisch und was ist diese Prajna-Weisheit? Weil das klingt ja fast so, als würden die sich ganz bewusst von unseren ganz normalen Vorstellungen von Gut und Böse verabschieden.
Das tun sie im Grunde auch. Zumindest so im bürgerlichen, alltäglichen Sinne.
Okay.
Weil Prajna ist nicht einfach irgend so ein angelesenes Buchwissen oder so ein starrer moralischer Regelkatalog. Prajna ist im Buddhismus diese blitzartige, intuitive Erkenntnis der wahren Natur der Dinge.
Mhm.
Wenn dieses Komitee also handelt, dann wägen die nicht ab nach dem Motto, was sagt jetzt das Gesetzbuch oder was ist gesellschaftlich gerade akzeptiert. Die handeln aus einer total tiefen, intuitiven Erfassung der jeweiligen Situation heraus.
Also, lass mich das mal übersetzen. Wenn ich jetzt ein brennendes Haus sehe, dann stehe ich nicht davor und philosophiere erstmal über meine ethischen Pflichten oder Kants kategorischen Imperativ.
Genau.
Ich renne einfach rein und rette das Kind, ganz instinktiv. Das wäre dann dieses Prajna-basierte Karuna. So eine Art unpersönliche, universelle Kraft, die einfach nur das tut, was in dem Moment im absoluten Sinne notwendig ist.
Ein perfektes Beispiel, ja. Genauso ist das gemeint. Und aus dieser Haltung heraus versucht das Komitee dann, alle, wie der Text es nennt, Welterscheinungen zu erlösen.
Wow.
Und das passiert im weitesten Sinne durch Kunst. Der Autor spricht davon der Goethe, anistischen Plattform. Die Mission lautet: Im Bereich der Schönheit muss das Wahre in das Gute verwandelt werden.
Schönheit ist hier also nicht einfach nur irgendwie Dekoration.
Nee, absolut nicht. Sie ist eher wie so ein alchemistischer Schmelztiegel. Wenn du die Welt umformst, musst du dein Ich völlig zurücknehmen. Nur so kann das Wahre durch die Kunst in etwas gesellschaftlich Gutes übersetzt werden, ohne dass das eigene Ego der Handelnden gleich wieder neuen Schaden anrichtet.
Das ist wirklich eine unglaublich faszinierende Vorstellung von Kunst. Also Kunst als ein ganz direkter gesellschaftlicher Eingriff?
Ja.
Wenn wir nun also diese Taskforce haben, angetrieben von diesem intuitiven, tätigen Mitgefühl, bewaffnet mit den Ideen der sozialen Plastik, was genau ist denn dann Ihr architektonisches Ziel in der echten Welt? Sie wollen ja offenbar etwas Physisches, etwas Strukturelles erschaffen.
Richtig, und das führt uns dann zur Konstruktion der sogenannten attischen Polis.
Ah, okay. Der ästhetische Stadtstaat.
Ganz genau. Diese attische Polis ist das erklärte Endziel von diesem ganzen Formungsprozess. Das Komitee erschafft dort Kulturartefakte für die allgemeine Wohlfahrt.
Mhm.
Und der Mechanismus dahinter ist, dass Gegensätze verbunden werden, die in unserer modernen Welt eigentlich als unvereinbar gelten. Der Text nennt da ganz explizit Apollon und Dionysos sowie Wissenschaft und Kunst.
Okay, das ist ein enorm starkes Bild aus der griechischen Mythologie. Apollon steht ja für das Licht, die Ordnung, die Form, den klaren Verstand, also im Grunde für die strukturierte Wissenschaft.
Mhm.
Und Dionysos hingegen, das ist der Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase, also das völlig Chaotische und Emotionale, die reine Kunst quasi.
Ja.
Und diese beiden absoluten Gegenpole sollen in dieser neuen Gesellschaft jetzt miteinander verschmelzen. Und das Bindemittel, das der Autor dafür vorschlägt, nennt er schlicht Freiheit.
Genau. Und wenn diese radikale Verbindung von extremer Ordnung und extremer Ekstase durch die Freiheit gelingt, entsteht etwas, das der Text morphodynamisch nennt.
Morphodynamisch. Das klingt jetzt irgendwie nach Biologie, nach organischem Wachstum.
Ja, exakt, das ist gemeint. Eine morphodynamische Struktur, die entwickelt sich aus sich selbst heraus. Also stell dir das vor wie einen wachsenden Kristall oder so einen lebendigen Organismus.
Okay.
Der Autor nennt das eine Selbstbildungsgestalt. Dieser ästhetische Stadtstaat wird also nicht einfach durch Gesetze von oben herab diktiert, er wächst von innen, angetrieben durch diese freie Synthese von Wissenschaft und Kunst.
Mhm.
Und ganz wichtig dabei, der Text betont ausdrücklich, dass das alles völlig ohne Machtmissbrauch und ohne Kulturzerstörung passieren soll.
Okay, also die fertige Polis wird dann als so eine Art romantischer Rückzugsort der total existierenden Individualität beschrieben. So eine Imagination des befreiten Ichs, die auf die Erde zurückgespiegelt wird.
Ja.
Aber warte mal, genau hier drängt sich mir ein massiver Widerspruch auf.
Okay, welcher?
Naja, ein wunderschöner, romantischer, kristallin wachsender Rückzugsort, der gleichzeitig ein eigener Staat sein soll.
Mhm.
Und das in einer Umgebung, die der Text selbst als absolute Vorhölle und feindliche Matrix bezeichnet. Ich meine, wenn dieser organische, friedliche Kristall auf die harte Realität der Außenwelt trifft, dann wird er doch sofort zermahlen. Das klingt doch unfassbar naiv und statisch.
Auf den ersten Blick wirkt das definitiv wie so ein Elfenbeinturm, der sofort zum Scheitern verurteilt ist. Da gebe ich dir recht. Aber genau hier offenbart der Text einen seiner brillantesten, aber auch paradoxesten Mechanismen.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Polis ist eben nicht statisch. Es gibt nämlich eine Figur in diesen Notizen, die wird fast nur beiläufig erwähnt, aber die stellt die gesamte Dynamik auf den Kopf. Und zwar ist das die avantgardistische Rotgardistin.
Maus, Kulturrevolution, also mit extrem gewaltsamem Umsturz. Und nicht unbedingt mit in sich ruhenden Seenmönchen in so einer schönen Kunstpolis.
Ja, und das ist genau der Clou. Die Aufgabe dieser avantgardistischen Rotgardistin ist es nämlich, diese wunderschöne, organisch errichtete Polis immer und immer wieder von innen aufzusprengen.
Krass.
Ja. Sie stört diese romantische Ruhe ganz absichtlich. Die reine, alles hinwegfegende Bewegung wird in ihr quasi vergöttlicht.
Warte, lass mich das mal kurz verarbeiten. Die bauen da also in jahrelanger, ichloser Arbeit so ein meisterhaftes Kunstwerk von Gesellschaft auf, nur um es dann absichtlich selbst zu attackieren und zu stören.
Genau das.
Das ist ja Wahnsinn. Also stell dir diese Polis mal vor wie einen Muskel. Wenn du nur auf dem Sofa sitzt, also in der stillen, perfekten Meditation verweilst, dann verkümmert der Muskel mit der Zeit, er wird schwach.
Mhm, ja.
Die Rotgardistin ist dann quasi das brutale, harte Training. Sie reißt die Muskelfasern durch Provokation und Avantgarde immer wieder so leicht ein, damit der Muskel, also die Gesellschaft, in der Heilungsphase danach einfach größer, stärker und widerstandsfähiger gegen diese äußere Matrix zusammenwächst. Ist das der Mechanismus?
Das ist wirklich eine hervorragende Analogie. Ja. Durch dieses ständige Aufsprengen und Neuordnen der eigenen Strukturen entsteht ein enormer kontinuierlicher Entwicklungsdruck. Der Text prägt dafür auch einen eigenen Begriff, nämlich den Legalisierungsdruck.
Legalisierungsdruck. Okay.
Weil, wenn die Polis nur ein harmloser Rückzugsort bliebe, könnte das bestehende System sie ja einfach ignorieren. Aber durch diesen ständigen morphodynamischen Prozess, der da angetrieben wird, durch das Reibungsparadoxon der Zitat Einheit in der Vielfalt, entwickelt sich der Stadtstaat rasant weiter.
Einheit in der Vielfalt, das klingt sehr nach Goethe.
Richtig, dem wird das hier auch zugeschrieben.
Sie zwingen also dieses alte System durch ständige, sich selbst erneuernde Disruption auf wirklich höchstem intellektuellen Niveau dazu, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Sie nerven die sogenannte Matrix quasi so lange, bis sie einfach nicht mehr ignoriert werden können.
Ganz genau. Bis zu dem Punkt, an dem diese Polis eine absolute Souveränität erreicht.
Wow.
Sie soll so real, so durchsetzungsfähig und anziehend werden, dass das bestehende Rechtssystem der Außenwelt gar nicht mehr anders kann, als diesen ästhetischen Stadtstaat als ein eigenständiges, souveränes Gebilde anzuerkennen.
Das ist eine unglaublich faszinierende Mechanik der eingebauten permanenten Revolution, damit die eigene Institution halt niemals verstaubt oder angreifbar wird.
Mhm.
Aber all diese hochtrabenden Ideen von Kunst, morphodynamischem Wachstum und so harmonischen Stadtstaaten, die werfen bei mir jetzt eine fundamentale Frage auf. Wenn das Endziel so ästhetisch und erlösend ist, warum spricht der Autor dann überhaupt von militanten Begriffen wie eben einem Wachsamkeitskomitee?
Ja, das ist die entscheidende Frage.
Gegen wen oder was genau müssen diese Leute in der echten Welt denn so wachsam sein?
Und hier verlassen wir jetzt die lichten Höhen der Philosophie und tauchen wirklich in die extrem düstere Gegenwartsdiagnose des Autors an. Die Notwendigkeit dieses Komitees und all dieser drastischen Maßnahmen, die ergibt sich direkt aus seiner Wahrnehmung der aktuellen Realität.
Okay.
Weil der Autor sieht unsere Welt absolut nicht als einen Ort, der vielleicht nur mal ein paar kleine Reformen bräuchte.
Ja, und das ist genau der Punkt, an dem wir noch einmal kurz an unseren Disclaimer vom Anfang anknüpfen müssen.
Richtig.
Wir schauen uns jetzt an, warum der Autor diese extremen Vokabeln wählt, einfach um seine Logik zu verstehen. Der Text beschreibt die untersten, wie er es nennt, Freiheitsebenen unserer Welt, also das, was er als die aktuelle politische Matrix oder das BRD-Regime bezeichnet, als absolute Vorhölle oder als einen Zwangsverrichtungsraum.
Das Bild, das hier gezeichnet wird, das ist wirklich das einer völlig kollabierten Gesellschaft. In dieser Vorhölle passiert laut dem Text etwas extrem tiefgreifend Tragisches mit der menschlichen Natur.
Was genau?
Das, was früher einmal das hehre Gute war, das wird zu einem reinen Überlebensmittel degradiert.
Das heißt also, die Menschen handeln nicht mehr gut, weil es das Richtige ist. Das Gute verliert seinen moralischen Selbstzweck.
Genau.
Wenn man das mal so in unseren Alltag übersetzt, man spendet dann vielleicht nicht mehr aus aufrichtiger Nächstenliebe, sondern einfach nur um Steuern zu sparen oder um den eigenen Ruf in so einem gesellschaftlichen Verteilungskampf irgendwie zu sichern.
Ja, ganz genau. Es ist ein Szenario des absoluten Mangels, der Angst und einfach des nackten Überlebens.
Und in exakt dieser existenziellen Krise, also in diesem Vakuum der echten Werte, da tritt dann dieses Wachsamkeitskomitee auf den Plan.
Richtig. Die sehen sich gezwungen, die, wie es im Text heißt, ganzheitliche Logistik des vormals Guten zu übernehmen.
Die ganzheitliche Logistik des Guten. Wahnsinn.
Ja. Die werden quasi zu den Verwaltern und Rettern der Menschlichkeit. Und das in einer Umgebung, die sie als durch und durch unmenschlich empfinden.
Sie versuchen also, die Logistik der Moral irgendwie aufrechtzuerhalten, während um sie herum alles zusammenbricht.
Genau.
Das hat ja eigentlich noch so eine greifbare, fast schon pragmatische Ebene. Aber wenn wir uns jetzt mal die letzten Passagen dieser Quellen ansehen, dann sprengt der Text plötzlich alle irdischen Grenzen.
Oh ja. Da geht es richtig los.
Das Komitee versteht sich dann nicht mehr nur als irgendwie eine politische Opposition, sondern als eine entelechische Gemeinschaft, die den Startpunkt für alle weiteren Unternehmungen von Sonne und Erde bildet.
Ja.
Wir sind plötzlich auf so einem komplett kosmischen Maßstab.
Ja, die Quellen gipfeln in einer wahnsinnig weitreichenden, eschatologischen, also apokalyptischen Vision. Da wird beschrieben, wie dieses Komitee am Ende der Tage regelrecht mythische Entitäten um sich schart. Also Titaniden und Titanen, Göttinnen und Götter, Dämonen und sogenannte Vernunftswesen.
Okay, wow.
Und die alle warten angeblich völlig ungeduldig darauf, gemeinsam mit diesem Komitee die untergehende fünfte Kulturepoche zu versiegeln.
Zu versiegeln?
Ja. Und der Text nutzt dafür auch unmissverständlich den Begriff des finalen Kampfes, Armageddon.
Warte mal, da müssen wir jetzt wirklich nochmal einen riesigen Schritt zurücktreten. Wir haben dieses Gedankenexperiment als so ein spirituelles Start-up begonnen, haben uns ganz nett über Zen-Buddhismus, über Goethe und moderne Kunsttheorie unterhalten.
Mhm.
Und jetzt stehen wir plötzlich auf einer mythologischen Endzeitebene mit Göttern, Dämonen und einem verdammten Armageddon gegen die Vorhölle. Wie zum Teufel kommt dieser gigantische intellektuelle Sprung zustande? Warum verwandelt sich eine philosophische Kunstbewegung in so eine biblische Apokalypse?
Ja, das ist eine extrem gute Frage.
Und vor allem, was nehmen wir denn aus dieser Dämonenversammlung für uns mit, wenn wir diese Ideologie jetzt objektiv von außen betrachten?
Also wenn wir das Ganze mal in einen größeren psychologischen und soziologischen Kontext setzen, dann erkennen wir hier eigentlich den absoluten Kernmechanismus von radikalen Gedankengebäuden.
Okay, und der wäre?
Es geht um die schiere Skalierung von Ohnmacht und Handlungsfähigkeit. Wenn ein Mensch oder so eine Gruppe die reale Welt um sich herum als so fundamental feindlich, so inkompatibel und zerstörerisch empfindet, eben als diesen Zwangsraum und diese Vorhölle, dann reicht ein normales politisches Parteiprogramm als Antwort psychologisch einfach nicht mehr aus.
Ah, die empfundene Bedrohung ist also so kosmisch groß, dass die Antwort darauf ebenfalls kosmische Ausmaße annehmen muss, um überhaupt noch irgendwie so ein Gefühl von Kontrolle zu vermitteln.
Exakt. Je gigantischer die empfundene Entfremdung von der Realität ist, desto hochkomplexer, absoluter und mythologischer werden eben diese Flucht- und Rettungsarchitekturen, die der menschliche Geist dann erschafft.
Verstehe.
Man baut dann nicht einfach nur eine neue Theorie für einen Stadtstaat. Man muss gleich das gesamte Universum neu ordnen. Man integriert fernöstliche Stille, antike Götter, moderne Avantgarde und dann auch noch die Apokalypse. Und das alles nur, um einen Gegenentwurf zu schmieden, der massiv genug ist, um dieses erdrückende Gewicht der als unerträglich empfundenen Realität irgendwie auszugleichen.
Das zeigt auf eine fast schon beängstigende, aber auch extrem faszinierende Weise die enorme Macht von Narrativen. Wir sehen hier quasi live, wie aus dem zutiefst menschlichen Wunsch nach Harmonie, nach Kunst und einem funktionierenden Zusammenleben plötzlich so ein kosmischer Kampf zur Versiegelung einer ganzen Kulturepoche wird.
Ja, völlig verrückt.
Es ist der ultimative Versuch der Ohnmacht, so ein narratives System entgegenzusetzen, das dem eigenen Leben wieder eine absolute, unverrückbare Bedeutung verleiht.
Ganz genau. Und das ist eben auch der Grund, warum es so wichtig ist, sich solche dichten, ja teilweise extremen Texte analytisch anzusehen und sie zu durchdringen, anstatt sie einfach nur kopfschüttelnd wegzulegen.
Mhm.
Sie lehren uns nämlich unglaublich viel darüber, wie Sinnstiftung, Identitätsbildung und auch Radikalisierung in so intellektuellen Subkulturen auf dieser architektonischen Ebene funktionieren.
Ja, wow. Das war wirklich ein wahrlich wilder Ritt durch ein massives Gebäude aus Ideen. Lass uns diese gedankliche Expedition für dich noch einmal kurz zusammenziehen.
Gerne.
Wir sind gestartet in der absoluten, egofreien Stille des Zen-Buddhismus. Beim Fundament des Dharma und der Verwirklichung des Buddhas im Hier und Jetzt.
Mhm.
Wir haben dann gesehen, wie eine entschlossene Taskforce, dieses Wachsamkeitskomitee, diese innere Stille in ein aktives Mitgefühl in Prajna und Karuna übersetzt. Sie nutzen Joseph Beuys Idee der sozialen Plastik, um die Gesellschaft wirklich neu zu formen.
Richtig.
Und dann haben wir den Versuch analysiert, einen ästhetischen Stadtstaat, die attische Polis, organisch wachsen zu lassen, der paradoxerweise ja nur deshalb überlebt, weil er sich durch diese avantgardistische Selbstzerstörung wie so ein Muskel immer wieder härtet.
Ja, ein faszinierendes Konzept.
Und ganz am Schluss haben wir verstanden, warum diese ganze ästhetische Utopie dann leider zwangsläufig in so einer mythischen Endzeiterzählung, einem Armageddon gegen die wahrgenommene Vorrolle der Gegenwart, münden musste.
Es ist einfach eine Architektur der Ideen, die gleichermaßen durch ihre intellektuelle Kreativität fasziniert, wie sie eben durch ihre absolute Weltablehnung auch eine echte warnende Fallstudie menschlicher Radikalisierung darstellt.
Absolut. Bevor du jetzt aber zurück in deine eigene Realität kehrst, möchte ich dir noch einen finalen Gedanken mit auf den Weg geben. Lass uns für einen kurzen Moment diese ganze radikale Politik, die harten Begriffe wie BRD-Regime und diese apokalyptischen Dämonen mal komplett beiseite schieben.
Gute Idee.
Nehmen wir aus all diesem wahnsinnig dichten Material einfach nur diese eine wunderschöne Grundidee ernst, die ja über allem schwebt. Die Vorstellung, dass unsere Gesellschaft eine soziale Plastik ist.
Mhm.
Eine riesige formbare Skulptur, an der wir alle tagtäglich völlig unbewusst mitarbeiten. Wenn wir diese Perspektive mal einnehmen, wie viel von unserer heutigen alltäglichen Realität, also von den starren, nervigen Regeln in deinem Büro, bis hin zu den großen, scheinbar unumstößlichen gesellschaftlichen Normen, ist dann eigentlich nur eingefrorene Kunst?
Wow, ja.
Kunst, von der wir im Alltagstrotz schlichtweg vergessen haben, dass wir eigentlich immer noch das Werkzeug in der Hand halten, um sie jederzeit umzuformen. Überleg dir das mal, wenn du heute so durch deinen Tag gehst und dir Strukturen begegnen, von denen jeder behauptet, naja, die seien schon immer so gewesen.
Mhm.
Vielleicht sind die gar nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht warten die alle nur auf deinen Meißel.
Danke, dass du uns heute auf diese tiefe philosophische und analytische Gedankenreise begleitet hast. Wir freuen uns sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann.